Die Augen sind das Fenster der Seele. An ihnen lassen sich Angst und Liebe ablesen. Und trotzdem ist jeder zweite von uns fehlsichtig und braucht eine Brille. Dabei werden wir alle weitsichtig geboren. Aber da sich alles in der Nähe auf Handlänge abspielt, Computer, Handy, passen sich die Augen an. Unser wohl wichtigstes Organ braucht Pausen und Entspannung. Einfach mal in die Ferne gucken und den Blick schweifen lassen. Ich bin Bettina Kirchner. Im Podcast Ärzte aus Leidenschaft stelle ich euch Ärztinnen und Ärzte vor mit ihren Geschichten, ihrer Motivation und du bekommst einen Einblick in ihren oft stressigen Alltag.
Ärzte aus Leidenschaft. Medizinerinnen und Mediziner hinter den Kulissen.
In dieser Folge geht es um den Augenarzt Dr. Daniel Nefero, der in Delbrück seine Praxis für Augenheilkunde hat.
Ich bin Daniel Nefero. Ich bin niedergelassener Augenarzt in Delbrück seit mittlerweile 13 Jahren. Niedergelassen habe ich mich 2007, eigentlich mehr konservativ in Delbrück auch. Bin auch der einzige Augenarzt hier, also ziemlich leicht zu finden. Und ich hatte früher eigentlich meine Praxis in der ersten Etage. Und da mir immer mehr Leute eigentlich weggelaufen, die konnten die Treppe nicht mehr hoch, weil wir keinen Aufzug hatten, habe ich mich entschlossen, 2016 eine ambulante Augenklinik zu bauen in Delbrück. Und hier haben wir jetzt natürlich komplett barrierefrei. Das heißt, man kann hier vom Parkdeck direkt in die Klinik hier rein. Und hier bieten wir nun auch die Möglichkeit, dass die Leute, die wir früher weggeschickt haben zur Operation, machen wir alles hier vor Ort.
Wie alt sind Sie?
Ich bin 49 mittlerweile. Junge 49, Gott sei Dank. Aber fühle mich wie 18, nur mit 31 Jahren Erfahrung.
Und mit viel, ne, Erfahrung. Augenheilkunde ist ja Ihr Ding.
Ja, Augen haben es mir angetan. Am Anfang im Studium nicht so. Da hatten wir eigentlich nur ein blaues Licht gesehen, womit man den Druck gemessen hat. Davon war ich zwar ein bisschen fasziniert. Nur leider kriegt man im Rahmen des Medizinstudiums, des allgemeinen Medizinstudiums, wenig von Augen mit. Wir machen das nur ungefähr ein Semester. Aber mein Ursprungstraum war ja, Herzchirurg zu werden. Nur da ich ja leider sehr emotional bin. Das heißt, ich leide auch mit meinen Patienten. Deswegen kann man auch sagen, dass ich aus Leidenschaft auch Augenarzt geworden bin. Glaube ich, hätte ich mit meinen Patienten, die bei mir bei einer Herzoperation gestorben wären, ich glaube, da hätte ich mitgeweint. Und da haben meine meisten Familie auch und Freunde gesagt, dass das nichts für mich wäre. Aber da ich immer mit Technik sehr viel zu tun hatte, schon vom Kind an, hat mir eigentlich die Augenheilkunde genau das wiedergegeben, was eigentlich mein Hobby auch war. Also Technik, Laser, Lichter. Und da habe ich mich jetzt wiedergefunden.
Das ist ganz wunderbar. Wie würden Sie sich selbst beschreiben als Arzt? Was sagen Ihre Kolleginnen zu Ihnen, Ihr Praxisteam? Was ist er für einer?
Also ich bin eigentlich ziemlich locker und umgänglich. Auch sehr nett, finde ich selber, muss ich selber sagen, weil ich eigentlich alles so mit ein bisschen Humor auch sehe. Man muss das alles nicht so ernst nehmen. Ich betrachte mich aber eigentlich nicht so als wandelndes Lexikon, sondern ich bin sehr pragmatisch und eigentlich sehr logisch denken. Das heißt, für mich ist es ziemlich einfach, Diagnosen oder irgendwas herzuleiten. Das liegt auch daran, weil ich auch viel Alternativmedizin mache, wie Akupunktur, Ernährungsmedizin. Und wenn man alles zusammenfügt, dann fügt sich das alles zu einem Ganzen zusammen. Und daraus dann genau das Richtige für den Patienten auszusuchen, fällt mir ziemlich einfach, also ziemlich leicht. Und ich glaube, das kommt den meisten Patienten auch zugute, ja, dass sie dann auch sagen, ja, guck mal, so einfach und so locker. Allerdings bin ich auch ziemlich vorlaut. Ja, das heißt, ich nehme den Mund manchmal ein bisschen voll, weil das, was ich denke, das sage ich eigentlich auch.
Und das kommt immer gut an oder nicht so?
Nee, eben nicht. Ja, weil wenn irgendwas ist, dann sage ich eigentlich, guck mal, du hast das und das, wir müssen das und das machen, das ist die Lösung, ja. Und ich glaube, das ist genau wie in einer Ehe. Ich glaube, der beste Spruch ist immer am Anfang, ich glaube, da könnte man viele Ehestreitigkeiten beilegen, wenn einer der Partner ankommt und einfach sagt, willst du Mitleid oder willst du eine Lösung? Ja, und ich glaube, da bin ich auch, soll ich jetzt mit denen da reden über das Problem oder soll ich denen direkt die Lösung binden? Und ich bin eigentlich mehr so, ich gebe sofort die Lösung. Das ist der Ansatz, das muss gemacht werden, hier ist die Lösung. Ja. Das kommt leider bei vielen nicht sehr gut an, weil diese direkte Sprache und dieses direkte Anwesen, klar, wir haben auch ein bisschen Zeitmangel ab und zu und dann gehe ich direkt zum Thema. Manchmal geht es nicht so, da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen für die Patienten und das tue ich dann. Das erfährt man schon im Laufe des Gesprächs, wenn man sieht, ja, das haben die nicht so gut angenommen, dann nimmt man sich ein bisschen mehr Zeit und holt noch mal ein bisschen mehr aus. Und ich glaube, bei vielen Patienten ist es auch so, Nur leichte Gespräche reichen auch. Das reicht schon zur Therapie.
Das glaube ich auch. Die wollen gar nicht so genau alles ins Detail wissen, ne?
Kennen Sie den Spruch, ich kann es nicht mehr sehen?
Natürlich kenne ich den. Also meinen Sie, die wollen es gar nicht wissen, genau?
Genau so ist es. Wenn man im Privatleben oder auch im beruflichen Leben Probleme hat, spiegelt sich das wirklich auf die Seele wieder. Ja, und das hatten wir oft auch gesehen. Ich hatte leider auch viele Jugendliche, die teilweise jetzt noch Schulgänger oder gerade Schulabgänger sind, die jetzt in einer Ausbildung anfangen, die wirklich mit einem Sehverlust hatten. Die hatten eine Sehleistung von über die Hälfte verloren und keiner hatte eine Lösung dafür. Bis man dann wirklich gesehen hat, die wurden gemobbt oder die hatten da irgendwo Probleme, privat auch. Und da war es so, dass sie es nicht mehr sehen konnten. Ja? Und da ist die Sehleistung runter. Und dann, als wir einfach nur den Ausbildungsplatz oder die Schule gewechselt haben oder auch mal mit der Familie geredet haben, auf einmal war die Sehleistung wieder da. Ohne Therapie, ja, einfach nur vielleicht nur ein bisschen sprechen, ja, ein bisschen intervenieren, das hat schon gereicht.
Das ist verrückt, oder? Da muss man aber richtig hinhören.
Einfach aufpassen, einfach nur genau hingucken, vielleicht hilft schon mal viel, ne? Nicht nur das eigentliche Objekt sehen, klar, als Augenarzt sind die Augen natürlich sehr wichtig, dafür haben wir Instrumente, das alles anzugucken, aber man müsste auch mal ein bisschen die Interaktion zwischen der Familie oder mit der Begleitperson ein bisschen mal besser beobachten.
Ihre Hobbys, was können wir da sagen?
Hobbys, ja. Ich habe Fitness. Ich mache also sehr viel Kampfsport, habe ich gemacht. Aber ich habe mich immer für Motoren interessiert. Und das war daran, weil meine Eltern halt früher eine Spedition hatten. Und wir hatten viele LKWs und Autos. Und dann immer war ich mit Motoren beschäftigt. Und ich glaube, dabei bin ich geblieben. Also ich bin schon so ein kleiner Autofan. Ich liebe so V8-Motoren, dieses Geräusch. Also E-Autos wäre für mich nichts, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil
Rum zu wenig,
ja. Das ist halt wie bei einer Beziehung. Es muss ein bisschen mal lautstark sein, einfach mal gut hergehen. Das macht alles die Emotionen aus, ne? Und deswegen Motorräder und Autos sind so mein Ding, ja.
Augen finde ich
fantastisch, einzigartig, bemerkenswert.
Auf meinem Nachttisch liegt
mein Handy, leider. Nein, ich hier. Es liegt eigentlich Krieg und Frieden. Das ist ein Buch, was ich ab und zu mal gerne reinschmücke.
Das liegt da schon lange, oder?
Ja.
Ja. Wem würde ich gerne mal in die Augen gucken?
Angelina Jolie. Der würde ich gerne mal ganz tief in die Augen gucken wollen. Ich meine, ich habe versucht über Ralf Möller, ist ja ein Bekannter von mir, den habe ich auch die Augen operiert, oder die Frau Kirchberger, habe ich versucht ranzukommen. Nur die wollten mir ihre Adresse und die Telefonnummer nicht rausgeben, so ein Mist.
Ärgerlich, ne?
Ja.
Warum gerade Delbrück?
Das ist ganz einfach erklärt. Ich habe meine Ausbildung zum Facharzt in Salzkotten gemacht. Das ist neben Delbrück, ungefähr 13, 14 Kilometer. Und als ich dann mit meinem Hauptstudium fertig war, habe ich in Salzkotten meine Facharztausbildung gemacht. Bis zum vorletzten Jahr. Und das letzte Jahr habe ich in Hagen gemacht. Und ich wollte eigentlich immer so ein Großstadttyp sein. Ja, Dortmund, Hagen, was ich, Frankfurt, München, Berlin. Das sind so Sachen, wo man gerne hin möchte auch, glaube ich. Aber da hat mir mein ehemaliger Mentor, der hat mir gesagt, guck mal, da ist eine Praxis zu verkaufen in Delbrück. Das ist ja hier gleich 14 Kilometer von du, wo du deine Ausbildung gemacht hast. Ich sagte, nee, auf dem Land gehe ich nicht. Ne? Aber dann bin ich da doch mal hingegangen und habe mir die Praxis angeguckt. Ging, war okay. Ich habe gesagt, naja, jetzt hast du dich angeguckt, kannst wieder fahren. Und auf der Straße auf einmal kam ich, wollte zum Auto gehen, da waren dann auf einmal, glaube ich, 3 oder 4 Patienten, die gesagt haben, hey, Dr. Nefero, wie geht's? Ich sage, woher kennen die mich? Und habe ich mir die angeguckt, aha, das waren alte Patienten aus Salzkotten, die von Delbrück dahin gekommen sind. Und das ist mir dann so 3-4 Mal passiert. Und da habe ich gedacht, guck mal da, hier ist ja ein Wiedererkennungswert. Wie soll ich Ihnen das erklären? In einer Großstadt sind Sie ein Augenarzt, irgendeiner von vielen. Hier in Delbrück, glaube ich, bin ich der Augenarzt. Und deswegen auch die Homepage deraugenarzt.net, weil ich auch nett bin. Aber mehr eigentlich, man kennt dich hier, du kannst was machen. Du kennst also wirklich jeden Patienten, den sieht man, man ist fast familiär hier mit dem Patienten und das macht mir so viel Spaß, als wenn man einfach nur Patienten wie eine Nummer behandelt.
Das ist Vorteil, ne? Dass man hier so ein bisschen so eine große Familie hat, so Patientenfamilie, sage ich bald mal so.
Ja, vor
ich habe schon gehört, Sie duzen auch manche Patienten, das habe ich so durch die Tür gehört.
Ja, ja, das schon. Also, wir kommen da immer schnell. Wie gesagt, ich bin eigentlich ein leicht umgänglicher Mensch. Man kommt auch mit mir sehr schnell klar. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Natürlich bin ich sehr gerne hier, aber gerne meine Freizeit oder wenn es geht mit der Familie, versuche ich so ein bisschen außerhalb zu, damit man ein bisschen seine Ruhe hat. Weil man wird ja schon immer erkannt. Das ist auch schon schön, wunderbar, macht auch riesen Spaß. Nur wenn ich dann irgendwo mein Restaurant mal gehe und gerne auch mal was esse, muss der Patient nicht unbedingt jetzt wissen, ob ich mein drittes oder viertes Glas Wein hatte.
Und oder ob er noch einen Termin kriegt oder sowas Lästiges.
Oder genau so. Ja. Nein, aber wie gesagt, ich mag das. Ich fühle mich auch nie gestört, wenn mich einer auf der Straße diesbezüglich anspricht. Und jetzt, als diese Pandemiezeit war und ich mich auch dafür bereitgestellt habe, auch mal Impfungen zu machen, damit wir endlich mal durch sind mit dem ganzen Mist, dann haben mich auch sehr viele auf der Straße angesprochen, ob ich denen helfen könnte mit der Impfung, was ich natürlich auch selbstverständlich gemacht habe.
Sie haben ja eine Bundeswehrausbildung. Grundausbildung, ne?
Richtig, richtig. Musste ich ja machen. Musste ja jeder eigentlich machen. Damals war es noch wahlgut, da konnte man noch hier Zivildienst machen, glaube ich, zu meiner Zeit. Wollte ich auf keinen Fall haben. Na, also ich habe gesagt,
wenn dann richtig.
Wenn dann richtig, ne? Wenn, dann muss er einmal da durch. Also habe ich es auch gemacht und genossen. War richtig schön.
Wie lange waren Sie dann da letztendlich?
Ich habe nur den Grundwehrdienst gemacht in Aalen. 12 Monate. Ich wollte aber frühzeitig entlassen werden, damit ich halt mit meinem Studium eher anfangen kann, wegen Semester und sowas. Hat aber nicht geklappt, die wollten mich nicht entlassen. Also haben sie mich gleich da behalten als Ausbilder und das war schön, das war wunderschön, das hat mir riesen Spaß gemacht.
Haben Sie da noch Kontakte zu irgendwelchen Ex-Kameraden, heißt das ja, ne?
Ja, zu einem noch, der auch mit mir, wir haben zusammen damals die Ausbildung gemacht und ab und zu telefonieren wir noch.
Ja, guck. Jetzt müssen wir mal ein bisschen auf die Augen kommen. Ne? Jeder Zweite trägt ja schon, ich glaube, es sind sogar 60%, eine Brille. Entweder kurzsichtig, weitsichtig. Wie kommt das denn?
Wie kommt das denn?
Also ich habe zumindest links -8,5 und rechts -7,5.
Natürlich kommt da der genetische Faktor. Ja, wenn man prädestiniert ist, da irgendwie kurz.
Bei uns bin ich die Einzige, die eine Brille trägt in der Familie. Da ist von Genetik nichts zu finden.
Das nennt man PP, persönliches Pech.
Ja. Vielen Dank für die Beratung.
Nein, Scherz. Pass mal auf, es ist so, dass alle Menschen, fast alle, also ich sag mal zwischen 94-99%, werden ja weitsichtig geboren. Die Menschen, die sind ja dafür ausgelegt, ne, Jäger und Sammler zu sein. Waren wir ja schon seit 40.000, 50.000 Jahren. Wir mussten in der Ferne gucken, wenn der Säbelzahntiger da kam. Also ist es auch so, dass alle Kinder im Säuglingsalter weitsichtig sind. Um die 4, 5 Dioptrien, irgendwie sowas. Mal mehr, mal weniger. Es gibt ein paar Ausnahmen, wie gesagt, die auch kurzsichtig geboren sind, sind aber wirklich eher die Ausnahmen. Und im Laufe der Zeit entwickelt sich die Kurzsichtigkeit, weil das Auge sich immer mehr an die Nähe anpasst. Die Nähe bedeutet für uns, unser Alltag, den wir jetzt verbringen, unser spielerisches Dasein im Kindesalter. Wir fangen ja an schon mit, ja, ich als Junge mit Autos, Mädchen mit Barbies. Ne? Wir spielen alles, was auf Handlänge ist oder was wir in den Händen halten können. Dazu kommt dann später die sogenannte Schulkurzsichtigkeit. Das fängt die Schule an. Wir müssen lesen, wir müssen lernen, alles hier in der Nähe. Ganz früher hatten wir einen anderen Ausgleich dafür. Nach den Hausaufgaben durften wir nach draußen und spielen. Ja, und dann haben wir Cowboy und Indianer gespielt, meistens, also ich. Und mittlerweile machen das die Kinder auch, aber online. Ja, das heißt, alles spielt hier in der Nähe ab. Und das Auge, das weiß es ja nicht. Überlegen Sie mal, wir sind ja 40.000, 50.000 Jahren, gibt es den Menschen. Woher soll es denn wissen, dass es Brillen gibt? Ist in unserer Genetik nicht veranlasst. Also versucht sich ja das Auge oder der Mensch ja nur an die Gegebenheiten anzupassen, dass wir in der Nähe ohne Hilfsmittel gucken können. Also wird das Auge einfach nur länger.
Ist schon faszinierend, ne? Dass das Auge sich versucht anzupassen.
Ja, richtig, das ist der Mensch, das ist die menschliche Natur und die ist faszinierend. Ja. Und das spiegelt sich halt in den Augen halt wieder, dass wir immer kurzsichtiger werden. Vor allem in den chinesischen, also in den ostasiatischen Raum, dann haben wir ja fast 96% Kurzsichtige, wenn man das nimmt. Und das liegt womit? Das hat damit zu tun, dass wir von dort ja alle unsere schönen Waren, Handys, alles bekommen. Das heißt, diese armen Leute da hinten, die arbeiten 6 bis 8 bis 10, 12 Stunden am Tag auf Armhöhe, also hier in der Nähe. Das ist Manufaktur. Ne? Und das führt dazu, dass die Leute halt mal kurzsichtiger werden. Und das spiegelt sich natürlich jetzt bei uns in den Schulalter wieder. Und ich habe jetzt, mein Sohn, der studiert jetzt auch ein bisschen Medizin, habe ich ihm schon vorgeschlagen, er soll mal seine Doktorarbeit machen, wie Covid jetzt bei uns, mit diesen ganzen Lockdown, alles, was wir zu Hause hatten, Homeoffice, ne, und Homework, wie das die Kurzsichtigkeit noch weiter beeinträchtigt.
Also es hat mir noch keiner so schön erklärt, wie Sie das gerade gemacht haben. Ich bin da endlich mal durchgestiegen.
Ja, freut mich sehr. Ist aber so. Ja? Und deswegen versuchen wir ja auch den Leuten, deswegen sage ich auch immer wieder, spreche ich mit denen, ihr braucht alle einen Ausgleich. Ja? Das ist halt wie in der chinesischen Medizin, Yin und Yang. Ja? Man tut was unter Anstrengung, du musst danach eine Pause haben. Ja? Ist ja wie beim Training. Ne? Wenn jeder Fitness ein bisschen macht, geht im Fitnessstudio und dann ist er auch nicht 2 Stunden an dem gleichen Gerät dran. Ja? Der macht da seine 6, 7, 12, 14, 20 Übungen. Und danach macht er eine kleine Pause und dann geht's weiter. Ja, der Muskel muss ja entspannen. Meinen Sie, das Auge, das hat 6 Muskeln. 6 Muskeln, die das Auge alleine nach rechts und links bewegen. Die brauchen auch ein bisschen Entspannung. Wenn ich natürlich ständig hier in der Akkommodation, gut, das sind andere Muskeln noch, die da drin sind, die von der Ferne in der Nähe immer umschalten und auf einmal nur noch in der Nähe gucken müssen, was dieser Muskel dann irgendwann macht. Irgendwann sagt er, kann nicht mehr. Ja, und dann ist man erschöpft. Deswegen brauchen sie immer, wenn sie lange, lange in der Nähe Computer schreiben, Hausaufgaben. Ja, auch Kinder, Hausaufgaben, man muss Pausen machen. Pause bedeutet nicht Handy nehmen und weitermachen. Ja, weil das ist ja keine Pause. Fürs Auge ist ja das Gleiche. Die Distanz bleibt doch die gleiche. Ob ich jetzt Hausaufgabe mache oder Handyspiele.
Gibt es denn spezielle Entspannungsübungen fürs Auge?
Ja, in der Ferne gucken.
Das reicht schon?
Ja, in der Ferne entspannt das Auge, wenn es ausgeglichen ist. Bedeutet, ich brauche entweder eine Brille. Ich habe ja die meisten Brillen, die ja hergestellt werden, jetzt, ich sag mal, nicht bei den Alterssichtigen. Ja? Also bei den ganz normalen Menschen bis 40. So, die eine Brille haben, die ist doch immer auf die Ferne ausgelegt. Immer. Die Brille ist ja dazu da, um die Ferne scharf abzubilden. Und wenn ich dann in der Nähe gucke, muss ich das ja mit Muskelkraft überbrücken. Wir machen ja nicht Brillen für Schulkinder, sagen, hier, das ist deine Lesebrille. Machen wir auch nicht. Wir machen nur Brillen für die Ferne, damit das Kind gucken kann. Die Akkommodation danach, das macht es ja durch die Muskulatur. Und deswegen braucht die Muskulatur Entspannung. Also in der Ferne gucken durch die Brille, entspannt das Auge vollkommen. Oder halt mal beide Hände übereinander legen, die Augen damit mal verdecken, dass wirklich eine absolute Dunkelheit entsteht. Und dann machen sie die Augen auf und gucken in diese leere Dunkelheit. Das entspannt den Muskel unwahrscheinlich, weil es kein Ziel mehr hat, kein Akkommodationsziel. Und das Auge entspannt komplett.
Das ist ein guter Tipp, das kann man sofort machen, ne? Welche Augenleiden kommen denn am häufigsten bei Ihren Patienten vor? Ist das so die ganze Bandbreite?
Eigentlich ja, klar, von Infektionen über Fremdkörper, über alles, was wir haben. Aber wenn wir von Krankheiten sprechen, weiß ich, ob man die dazu zählen sollte, ist schon, was mir auffällt in den letzten paar Jahren, die Zunahme der Allergien. Also die Allergien, die nehmen unwahrscheinlich zu, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Hatten wir früher nicht ganz so viele. Kann natürlich sein, ich vermute das jetzt mal, kann mit der Wetterlage sein. Diese Wetterveränderung, Sie sehen ja jetzt auch, ne, das ist auf einmal kalt, dann auf einmal heiß. Und dann kann es schon mal im Frühjahr oder im Sommer kommen, dass Sachen blühen, die auf einmal gar nicht so zusammengehören. Das sind sogenannte Kreuzallergien. Was weiß ich, früher war es ja die Buche, die Eiche, der Weizen, der Roggen, der Mais, alles nacheinander. Und jetzt auf einmal kommt alles auf einmal. Und das, glaube ich, stört schon die Interferenz da auch des Schutzmechanismus am Auge. Und es entstehen sehr viele Allergien, habe ich sehr oft. Fast jeder zweite, dritte, der hier reinkommt, kommt in eine Allergie rein. Natürlich auch, vielleicht auch ein bisschen zu viel dieses sterile, hygienische Putzen, was man so zu Hause auch immer macht, mit immer stärkeren Mitteln, was alle Viren, Bakterien komplett abtötet. Ne? Nehmen wir da mal irgendwelche Hilfsmittel. Das macht doch alles kaputt. Steht doch da auf dem meisten Prospekt, 99,9% aller Bakterien werden vernichtet. Ob das immer so gut ist, weiß ich jetzt nicht. Weil ich meine, früher, als ich mal auf dem Bauernhof Spiel war, da haben wir auch mit den ganzen Mist von allen Tieren. Ich war mit den ganzen Tieren da zusammen auch. Ich glaube, das tut auch mal gut, so ein bisschen Bauernhofurlaub.
Ja, ja, mit dem Dreck suhlen.
Ja, genau. So genau.
Haben Sie überhaupt ein Haustier?
Nein.
Ach, schade, ne? Ich hätte jetzt gedacht, Sie wären Hundemann.
Ja, bin ich. Ich liebe Hunde. Also Hunde schon, Katzen hasse ich, die möchte ich nicht sehen. Aber Hunde liebe ich wirklich nur. Ich war schon 6-mal vom Tierheim, habe mir da ein paar Hunde angeguckt. Ich wollte mir einen mitnehmen, so einen kleinen Welpen oder auch einen so einen Heimatlosen. Aber auf der anderen Seite bedeutet das auch ein bisschen zu viel Verantwortung. Die habe ich nicht. Ich habe die Zeit dafür nicht. Was soll ich denn mit einem kleinen Hund? Den lasse ich dann bei mir in der Wohnung und ich behandle Patienten. Und, ja, ich könnte es einen Ausgleich für meine Patienten geben. Hey, würden Sie mal bitte Gassi gehen damit?
Da kannst du auch schön in die Ferne gucken und entspannst seine Augen.
Geh mal ein bisschen Gassi, entspannst du, genau, in der Ferne. Auch was Schönes. Aber hol den Hund zurück. Nein, also es wäre, glaube ich, eher eine Tierquälerei im Moment, wenn ich einen Hund nur einschließen würde irgendwo. Und das wäre sowohl dem Tier und auch mir nicht gut.
Hatten Sie schon mal so richtig schwierige Fälle, wo Sie nicht mehr so richtig weiter wussten?
Ja gut, jeder ist ja irgendwo ein Experte auf sein Fachgebiet. Aber auch da, auch bei den Fachärzten, gibt es verschiedene Etablissements, wo man seinen Schwerpunkt hinrichten möchte. Operativ, konservativ, allergologisch, Schönheit. Ja, da gibt es so verschiedene Faktoren. Wenn einer sagt, nein, ich habe alles immer gewusst, dann lügt er. Ja, weil man kann nicht alles wissen. Das geht nicht. Ne? Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass man natürlich auf Hilfe zurückgreifen kann. Und bei manchen, wo ich auch nicht weiter weiß oder mir einiges auch nicht erklären kann, gibt es zum Glück die Kollegen in der Klinik, in der nächstgelegenen Klinik, die man da auch nochmal zur Rate ziehen kann oder einen anderen Kollegen, der außerorts ist, wo man sich auch nochmal kurz schließen kann. Und dank der heutigen digitalen Medien geht das ja relativ schnell, dass man da mal eben eine E-Mail hinschicken kann. Aber es kostet natürlich Zeit und da man nicht unbedingt weiß, wie der Verlauf sein wird, schickt man doch lieber gern zu einer Klinik, die damit behandelt. Und ich glaube, dann ist man auf einem sicheren Weg.
Ja. Sie behandeln ja auch Schauspieler und Schauspielerinnen wie Ralf Möller, Sonja Kirchberger, Sven Martinek. Wie ist das denn gekommen? War das auf Empfehlung oder hat sich das rumgesprochen, dass hier in Delbrück Dr. Nefero sitzt und die Prominenten behandelt?
Nein. So war es nicht. Also, dass sie mich alleine gefunden haben hier in Delbrück, glaube ich nicht. So prominent bin ich jetzt auch wieder nicht. Das hat eher damit zu tun, dass ich mal vor Jahren eine Kosmetikcreme erfunden habe oder mitentwickelt habe, sage ich mal. Das hing damit zusammen, dass ich einmal im Jahr immer in so ein Drittland, so wie Sri Lanka, Brasilien, Dominikanische Republik, fahre ich immer hin und behandle Kinder in so Heim, kostenlos, gucke ich mir die an. Und dann bleibe ich auch nochmal so 2-3 Tage auch nochmal Urlaub machen, ist auch schön. Ne? Und da lerne ich eine Menge Leute da kennen und dann habe ich einmal jemanden kennengelernt, die hatten so ganz, ganz weiche Hände und dann wusste ich nicht, woher. Habe ich gefragt und dann haben die immer so Nacktschnecken von den Obst und Gemüsen, was immer verschifft worden ist, weggenommen und die kamen dann mit diesem Sekret in den Kontakt. Und so kam ich irgendwie auf die Idee, so eine Augencreme zu machen. Habe ich auch mal gemacht, habe ich auch fertiggestellt, wir wollten die auch vertreiben. Und mit diesem Vertrieb dieser Creme hatte ich einen sehr, sehr guten Vertriebler, der halt Kontakt zu der Prominenz hatte. Und da hat man hier und da mal ein Prübchen hingeschickt, war auch ganz nett. Letztendlich habe ich aber keine Zeit mehr dafür, also das mache ich jetzt auch gar nicht mehr. Aber da die wussten, dass die Proben von einem Augenarzt kamen und jeder gerne mal auch mal ein Augenproblem hatte oder mal gerne eine Augenuntersuchung gerne noch mal in Anspruch nehmen würden, kamen die dann mal so zu mir.
Ja, woher denn bloß? Von überall dann wo wohnen die denn?
Ja, die Frau Kirchberg aus Mallorca zum Beispiel, ne, der Ralf Möller, der war ja in L.A., aber der wohnt ja im Ruhrpott bei uns, der kommt auch da, besucht seine Mutter oft und seine Familie. Und als er mal hier in der Gegend war, haben wir uns das Ganze mal angeguckt. Er hatte mal mit dem Gedanken gespielt, sich operieren zu lassen. Und das war zufällig in dem Zeitraum, wo ich ihn kennengelernt habe. Und ich weiß nicht, wir waren uns so am Telefon so sympathisch, weil er hatte da eine Frage bezüglich einer OP. Und dann ist er auch zu mir gekommen. Und ich glaube, das war so, ja, wir haben uns sofort auf den ersten Anblick da verstanden, auch war total super. Und dann hat er bei mir die Operation halt durchführen lassen. Und so kam da Mundpropaganda, dann kam die Frau Kirchberger auch und der Sven Martinek, den habe ich dann auch dann kennengelernt über die beiden. Ja, das ist, glaube ich, eher Mundpropaganda, aber nicht, dass ich jetzt so außergewöhnlich bin, sage ich mal nicht. Ein bisschen bescheiden muss man ja auch sein.
Natürlich, natürlich. Aber haben Sie dann hier dann auch irgendwo Fotos von denen hängen in Ihrem...
Also in der Praxis nicht. Ja. Ja, nein. Nein,
ich dachte, hier irgendwo ist so eine kleine, nein, ich wollte gerade sagen, Ahnengalerie, so eine Prominenten.
Ja, Hall of Fame. Nein, 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 nein. Ich habe es privat für mich. Also ich habe auf dem Handy da ein paar, wollte ich. Aber ich war eigentlich, ich bin nicht so der Typ, der da unbedingt damit prahlt. Weil es kann ja auch mal was schief gehen. Also, oder man hat eine andere Person falsch oder was. Und da muss man nicht unbedingt diesen Background haben. Oder man muss nicht unbedingt mit diesem Background prahlen, sag ich mal. Die, die es wissen, wissen es. Und wenn die sich gut aufgehoben gefühlt haben und die Nächsten sich dann auch, hat das miteinander, glaube ich, wenig zu tun. Oder es würde meine Kompetenz in dem Sinne, glaube ich, nicht beeinträchtigen. Also, meine ich so.
Klingt sympathisch. Ja, klingt sympathisch. Das hatten Sie eben schon gesagt, Sie sind ja ehrenamtlich auch in Sri Lanka unterwegs, sammeln Brillen, ne?
Ja.
Von hier und die nehmen Sie dann mit?
Ja, ich habe ja einen regen Kontakt auch zu vielen Optikern, die kenne ich ja auch. Und immer, wenn ich da hinfahre, frage ich ab und zu bei den Optikern nach, ob die so alte Brillen hätten. Weil viele ja, die sich ja eine neue holen, geben meistens die auch beim Optiker ab, wenn die schon ein bisschen abgenutzt oder alt ist. Vor allen Dingen Kinderbrillen, die ja sowieso nicht mehr passen, weil sich ja die Dioptriewerte ja ändern. Die geben die
und die Köpfe auch wachsen?
Ja, die werden ja auch größer. Ne? Ja. Dann nehme ich die gerne mit. Ich messe die natürlich vorher aus, das ist auch ein bisschen Arbeit. Man muss alle Brillen erstmal mit den Dioptriezahlen sehen. Dann messe ich die Kinder dort hinten aus und gucke, wo es annähernd passt. Man arbeitet zwar natürlich auch mit einem Optiker dort vor Ort, nur ich sag mal, eine Brille, die zu 70% passt, ist immer noch besser als gar keine. Ja? Und wenn wir dann natürlich noch einen Optiker haben und das die Kosten sogar von diesem Heim, wo die Kinder da untergebracht sind, teilweise übernommen werden, oder ich mache auch mal eine kleine Spende dafür, ein paar Gläser, die man da nochmal vor Ort anfertigen kann. Aber die haben schon mal die Gestelle kostenlos. Ist ihnen auch gut geholfen damit.
Ist das da sehr schlimm?
Erstaunlicherweise nein. Ob Sie es glauben oder nicht. Ich hatte in 3 Tagen hatten wir 420 Kinder untersucht. Und von denen waren eigentlich roundabout 16, die vielleicht eine Brille benötigt haben, mehr nicht. Also relativ wenig. Weil... Die spielen draußen, alle draußen. Die haben keine Handys, die haben nicht so viele Bücher, außer die Schulbücher. Aber wenn die Pause haben, sieht man die nur laufen, nur spielen, die sind Fußball, wie wir früher halt, ne? Ganz genau. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass sie ja gar nicht in diese progrediente Myopie oder die zunehmende Kurzsichtigkeit, ja, dass die gar nicht so ausschlaggebend ist da hinten, noch nicht. Ja, wenn natürlich die Modernisierung und die ganzen Gerätschaften, hat man ja gesehen, wenn die Industrialisierung, Hightech, alles über die jeweiligen Länder kommt, dann wird das natürlich dann dort auch eine Rolle spielen, früher oder später.
Es gibt ja unheimlich viele Sprüche mit Augen. Zum Beispiel, die Augen sind der Spiegel der Seele. Geh mir aus den Augen. Aus den Augen verlieren. An den Augen erkennt man ganz schön viel, ne?
Ja, das stimmt wirklich. Ja, man glaubt es nicht. Zum Beispiel habe ich mich immer gewundert, woher wissen die Heilpraktiker? Es gibt ja die sogenannte Iris-Diagnose. Da gibt es ja so viel, was man am Auge erkennen kann. Gut, lassen wir mal die Heilpraktiker weg. Natürlich gibt es am Auge viele Sachen, die man da erkennen kann. Da arbeiten wir auch mit Allgemeinmedizinern zusammen. Zum Beispiel Bluthochdruck. Kardiovaskuläre Veränderung. Schauen Sie mal, das Auge ist ja das einzige Organ oder die einzige Stelle, die wir im Menschen haben, wo wir durch die Pupille auf die Netzhaut gucken können. Und da sehen wir Gefäßkonstellationen, ohne den Körper zu eröffnen.
Ist ja die ich gucke Ihnen gerade ganz tief in die Augen, ne? Weil das ist so faszinierend.
Ja, Sie brauchen aber noch ein bisschen Licht und so eine kleine Lupe und dann kommen wir bis zur Netzhaut nach hinten. Und die Netzhaut spiegelt ja diese Gefäßkonstellation wieder. Nach den neuesten Studien weiß man aber, dass die Gefäßkonstellation, die hinten in der Netzhaut ist, zu 98% die Nierenkonstellation widerspiegelt. Das heißt, man könnte, das kann ich auch, mit einem bestimmten Gerät kann man erstmal ein Bild erstellen und aus dem Bild können die Gefäßzusammenhänge zwischen Arterie und Vene geschlossen werden. Und es gibt so eine Software, die einen Algorithmus dahinter hat, wo zum Beispiel das Schlaganfallrisiko ermittelt werden kann, ob ein Risiko da besteht oder halt nicht. Und das ist schon faszinierend. Ja. Und Diabetes ist zum Beispiel die zweithäufigste Erblindungsursache. Und auch die sieht man an der Netzhaut, weil da kann man Diabetes sehr schnell erkennen durch Blutungen oder Netzhautveränderungen. Und da arbeiten wir auch ganz eng mit den Allgemeinmedizinern zusammen. Die wollen immer den Status wissen, weil daran kann man auch sehen, wie sich der Diabetes bei manchen Menschen entwickelt. Kardiovaskuläre Veränderungen. Ja, Bluthochdruck spiegelt sich auch in den Gefäßen der Netzhaut wieder. Ja, und das macht alles so faszinierend.
Ja, die Augen sagen ja viel mehr, als man denkt, ne?
Sehr viel mehr. Zum Beispiel, Sie wissen gar nicht, wie viele erschrocken, wirklich zurückschrecken, wenn ich die einmal frage, ja, mit dem Magen haben wir es auch nicht so, ne?
Was sagen die dann?
Also, ja, die springen zurück und halten sich erstmal, zum Glück haben wir jetzt Mundschutz mittlerweile, aber früher haben sich immer die Hand vor den Mund gehalten, so, riechen Sie das oder irgendwas, sagen die dann? Ich sage, nein, das sehe ich an der Iris. Ja, wie, woher wissen Sie das? Ja, und das stimmt wirklich, dass sie dann entweder haben die einen empfindlichen Magen oder Magengeschwür oder irgendwas. Ich kann das nicht ganz so gut, also ich bin nicht so gut wie ein Heilpraktiker, die da ausgebildet sind, aber ich habe mich immer gefragt, woher wissen die das? Wollte mir aber keiner so richtig erklären, weil die sind ja immer so, wie als ich gehört habe, dass ich auch nur Arzt bin, die denken, dass wir die Heilpraktiker sowieso da nicht so, aber ich bin da eigentlich ziemlich offen. Ich bin für jede Art offen von Heilung, weil nicht umsonst ist das Sprichwort, ne, der heilt, hat recht. Ja? Und also habe ich mich Autodidakt. Habe ich mir Bücher gekauft, habe selber geguckt und mittlerweile kann ich so Magen, Nieren, Leber und Knochen. Also diese vier Sachen, die treffe ich zu, ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich sag mal 90% treffe ich davon. Also von 100 Patienten treffe ich 90. Wenn ich welche wirklich befrage, hatten sie mal was in den Nieren, dann schrecken die wirklich zurück und sagen, woher wissen das? Ja, ich habe eine Niere weniger oder ich habe da Nieren, also irgendwas gab, Nierensteine. Ich erschrecke mich selber, wie oft ich treffe, ja? Dass das wirklich so das Ganze am Menschen so widerspiegelt, dass man das in den Augen erkennen kann. Und das finde ich immer wieder faszinierend.
Ja, das find ich jetzt auch. Das liegt alles an der Iris.
An der Iris, die Iris-Konstellation.
Die Iris zeigt Krankheiten.
Genau. Das Auge, ne? Sie haben es ja vorhin sehr gut wiedergegeben, ne? Spiegel der Seele. Und ich glaube schon, dass da alles wiedergespiegelt wird, was im Körper bei uns im Inneren stattfindet, dass sich das irgendwo äußerlich dann nochmal widerspiegelt. Ja, und ich glaube, einer der Punkte ist die Iris.
Toll. Also muss man das mit ganz anderen Augen nochmal sehen, ne?
Richtig, mit ganz anderen Augen.
Ich habe eine Studie gesehen oder gelesen, aus Schweden war die. Danach konnten Studenten die Angst nur an den Augen sehen, aber nicht am Rest des Gesichtes. Bei Freude war das anders, da lächelte der Mund. Das ist auch schon ein bisschen verrückt.
Ja, das hat damit auch zu tun. Ich glaube, dass die Angst teilweise Tränen in den Augen verursacht. Man kriegt so ein gläsernes Auge. Ja, das wird alles so gläsrig. Ich glaube, das sind die Emotionen und Angst gehört mit dazu, zu dieser Emotion. Aber nicht nur der Mund lacht. Also wenn der Mund nur lacht, dann weiß ich nicht, ob das so ehrlich ist, ganz ehrlich. Weil ein richtiges Lachen, da lachen die Augen auch mit. Also da lacht das ganze Gesicht. Ne? Und wenn man nur aus dem Mund lacht, entweder hatten die zu viel Botox, das kann auch sein, oder aber die meint es nicht so ehrlich. Also finde ich, das ist jetzt, jeder hat da so eine Interpretation der emotionalen Wiedergabe oder Widerspiegelung. Aber ich bin meistens immer so herzlich. Wenn ich lache, dann lacht komplett alles. Mein ganzer Körper lacht.
Sehr gut. Sie machen ja auch Akupunktur, hatten Sie gesagt. In welchen Bereichen? Um die Augen auch, ne?
Ja gut, ich kann zwar Akupunktur komplett, es gibt also ganzheitliche Akupunktur, die ich auch durchführen kann, dafür habe ich ja auch die Ausbildung gemacht, aber ich habe mich mehr auf die Augen spezialisiert oder wollte mich eher darauf beschränken, weil irgendwo fehlt auch die Zeit, der Tag hat halt nur 24 Stunden und ich möchte ja doch vielen Leuten ja auch helfen und deswegen habe ich mich nur auf die Augen beschränkt, dass die Leute, die einen Krankheitsverlauf haben, der nicht so schnell zu behandeln ist oder auch nicht behandelt werden kann, weil es weder Medikamente dafür gibt, noch andere medizinische Ansätze, sondern es gibt nun vielleicht ein paar Vitamine, wo es ein paar Studien mal war. Nehmen wir mal die trockene Makuladegeneration, das kennen bestimmt viele. Und da, was soll man den Leuten da geben? Man muss denen auch ein bisschen Hoffnung, weil Hoffnung ist das, womit der Mensch ja auch lebt. Ja, deswegen steht ein Mensch, der deprimiert ist, oder der traut trotzdem am nächsten Tag auf und macht weiter, ja, weil er eine Hoffnung hat, dass irgendwas passiert. Und wenn man den Leuten diese Hoffnung nimmt, finde ich, dann stirbt was in denen. Ja, und deswegen will ich das niemals machen, dass ich den Leuten keine Hoffnung geben kann, sondern ich versuche immer zu sagen, ja, sie werden nicht blind, es wird so und so, der Verlauf ist so, aber guck mal, man kann den Verlauf ein bisschen verlangsamen, ja, oder wir können ja das versuchen, das versuchen. Und wenn die Patienten, glaube ich, sehen, dass man sich da bemüht, was zu machen, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt im Sinne der medizinischen Wissenschaft was bringt, bringt es aber für die Seele, für den Patienten was. Und da ist ihm auch schon gut geholfen, wenn man den Verlauf verlangsamen kann. Bei vielen Akupunkturen, die ich durchführe, ist es so, dass die Leute eigentlich auch gar nicht besser sehen, ganz ehrlich. Also wir machen Sehtests damit, die sind immer noch gleich auf dem gleichen Niveau. Aber er erzählt mir dann, weil die Patientin dementsprechend, oh, ich konnte meinen Nachbarn erkennen heute Morgen. Konnte ich vorher noch nie von der Entfernung aus. Ne? Konnte ich jetzt nicht messen zwar, aber wenn er sich subjektiv ja gut fühlt und er sagt, boah, ich habe so gut geschlafen heute Nacht, das macht man meistens nach so einer Akupunktur. Und der kommt ein bisschen fröhlicher wieder, als er gegangen ist. Ja, dann ist doch schon gut geholfen damit, finde ich.
Na klar. In Sachen Ernährung sind Sie ja auch ausgebildet. Das Auge isst mit.
Ja. Das trifft leider allzu stark auf mich zu. Stimmt, ja. Ja, ich esse auch gern, das stimmt auch. Aber ja, ich wollte das immer mal wissen. Das hat damit zu tun, weil ich Akupunktur gemacht habe. Und in der Akupunktur, in der chinesischen Medizin und alles, ist auch die Ernährung anders. Und ich habe mich immer so stark immer gewundert, warum unterscheidet sich das so gewaltig? Ja? Weil ich meine, okay, wenn wir hier die eine Getreidesorte nicht haben, die eine Kartoffel haben wir da hinten, die andere. Ne? Aber dass es so grundverschiedene Ernährungsweisen gibt, das hat mich so fasziniert immer. Und das hat dazu geführt, dass ich doch die Ausbildung zum Ernährungsmediziner gemacht habe. Und ich sag mal, daraus habe ich mir da mein eigenes Süppchen gekocht. Ja? Weil ich einfach das Beste für mich an Informationen genommen habe und mit dem Wissen, was ich da daraus erkennen konnte, den besten Mix für meine Patienten dann zusammengeschlossen habe.
Was sagen Sie denn, also meine Mama hat immer gesagt, wenn du mehr Möhren isst, werden deine Augen auch besser. Oder wenn es dunkel wird, ja, mach das Licht an, du verdirbst dir deine Augen.
Ja. Das sind diese alten Weisheiten. Schön, die Möhre bringt gar nichts, außer dem Hasen. Und der, man weiß ja, dass die Hasen also gut
jetzt
gucken
weiß
können.
Endlich.
Ja, die Hasen können gut gucken und deswegen bringt die Möhren. Aber guck mal, ich will Ihnen mal ein paar kleine Beispiele nennen, so ganz kleine, wo man sagt, ja, wir essen auch mit und hier mit den Hasen und mit den Möhren und so weiter. Das sind ja diese alten Weisheiten, die man so hatte. Zum Beispiel die ganzen mit irgendeiner Infektion am Auge kommen oder eine Rötung, ein Lidexem, egal was auch immer. Habe ich leider auch viele ältere Patienten, die kommen und sagen, ja, ich habe das ja mit Kamille vorbearbeitet, ne? Ich habe das ja mit Kamille ausgespült. Kamille, sage ich, Kamille ist einer der höchsten Allergogene, die es gibt. Wissen die gar nicht. Das hat man früher, die haben sich früher den Popo damit abgewischt, wenn sie wund waren, ja, bei Babys. Aber das hat doch nichts im Auge zu suchen.
Nein, ich glaube nicht, ne? Ich weiß einfach nicht. Aber ich habe auch schon mal so einen Teebeutel aufs Auge getan, weil das Auge so, ja.
Teebeutel ist was anderes. Schwarzer Tee zum Beispiel, der ist ja entzündungshemmend, der ist gut. Den kann man auch benutzen dafür.
Dicke Augen, ne?
Ja, genau, vor allem nach einer Nacht durchgezogen. Ja, nein, aber schwarzer Tee ist wirklich gut. Kamille macht Allergien. Es gibt diese alten Weisheiten, klar. Aber guck mal, eine der meisten Weisheiten, die man sagen kann bei trockenen Augen. Ich glaube, trockene Augen sind ja so eine Sache, die ja sehr, sehr viele Menschen betrifft. Ne? Da sage ich denen immer, ja, trinken Sie denn genug pro Tag? Ja, klar, ich nehme mal meine 2-3 Liter oder manche laufen sogar mit der Flasche durch die Gegend. Finde ich absolut blödsinnig. Ne? Der Mensch ist ja kein Kamel oder irgendwas, was er speichert, sondern wenn man Durst hat, trinkt man und wenn nicht, nicht. Ne? Aber dazu zu kommen, eine kleine Brühe am Tag, dass das so viel an den Augen ausmacht und im Organismus, glaubt man gar nicht. Zum Beispiel, wenn es Ihnen ganz schlecht geht, richtig schlecht. Und Sie werden abgeholt mit dem Krankenwagen. Was kriegt man denn als erstes?
Eine Transfusion, ne? Irgendwie Flüssigkeit.
Und was ist da drin?
Ja, also Wasser wird es ja nicht sein, irgendwas.
Kochsalzlösung.
Ja, genau.
Das passt. Kochsalzlösung ist ganz gut. Aber wieso soll man Kochsalzlösung, also eine salzige Lösung in den Körper geben, erst dann, wenn es einem schlecht geht? Wieso kann man das nicht täglich nehmen? Zum Beispiel. Ja. Weil Salz, Wasser und Wärme ergibt zusammen eine schöne Brühe eigentlich, ne? Aber das hilft unwahrscheinlich viel, den Körper wieder auf Vordermann zu bringen. Ja? Weil die Nierenfunktion, die wird da aktiviert und man kann da wirklich viele Trockenheitssymptomatiken gut damit lösen. Das glaubt man gar nicht. Mit einem kleinen Hilfsmittel, Hausmittel.
Gut, meine Mama hat ja gesagt immer auch, das verdirbt dir deine Augen nicht, wenn du liest, ne? Weil es wurde schon dunkel und ich habe trotzdem weitergelesen. Ist das auch so ein Mythos?
Nein, ist kein Mythos, ist richtig, weil das Auge strengt sich unwahrscheinlich an, wenn es in der Dunkelheit versucht, kleine Buchstaben auf einem kleinen Papier zu sehen. Das ist nicht so gut, das strengt unwahrscheinlich an und führt auch zu Müdigkeit, Überanstrengung und zur progredienten Myopie, also Kurzsichtigkeit. Guck mal, wie viel haben sie? -8 oder wie viel war das jetzt?
Das sage ich jetzt nicht nochmal. Nein, aber das war dann wahrscheinlich, weil ich so eine Leseratte war in der Grundschule, ne, und so überhaupt. Ja.
Das Thema hatten wir ja schon vorher.
Ja,
ne?
Hatten wir schon vorher.
Aber, wissen Sie, was interessant ist? Was ganz toll ist, dass mit den Augen und Dings, das ist ja auch mit dem Farbsehen auch so. Wissen Sie, dass die Frauen viel mehr Farben sehen als Männer?
Wieso? Nein, wusste ich nicht. Wieso?
Das hat mit dem nochmal mit den Kindern, mit dem Licht zu tun, was Sie gesagt haben, dass ja die meisten Kinder ja heutzutage leider auch noch mit dem Handy ins Bett gehen. Aber das verändert, das Blaulicht, was wir haben, verändert die Melatoninausschüttung. Und die ist ja für dieses Wach-Schlaf-Phasen ist es ja zuständig. Und das kann schon mal dazu führen, dass ein Kind vielleicht morgens wesentlich müder ist, als wenn es ohne Handy jetzt ins Bett gegangen wäre. Ja? Und dieses blaue Licht beeinflusst uns auch sehr viel. Das spielt ja auch bei uns überhaupt eine Rolle. Farben, ne? Farben. Deswegen finden Männer ja meistens im Kühlschrank nichts, was vor der Nase, die Paprika gar nicht da, weil die das ja gar nicht so nah sehen können. Und die Frauen sehen ja alles rosa-rot. Ne? Alles so.
Ist das nicht wunderbar?
Ja, perfekt für die Frauen. Ihr könnt ja alles. Ich kenne nur drei Farbsorten. Ich glaube nur rot, grün, blau. Und ihr kennt ja von rosa, Taupe und Altrosa und was weiß ich. Das liegt daran, weil manche Frauen wirklich noch ein Zäpfchen mehr haben. Das Zäpfchen, wir haben hinten drei Zäpfchen an der Netzhaut. Das sind wirklich diese RGB-Zäpfchen. Daraus werden ja 16,7 Millionen gemacht. Und ungefähr 18% der Frauen, die haben noch ein sogenanntes Orange-Zäpfchen. Der ist dann noch da. Und das führt zu mehr Rosa-Anteil. Ne, dass sie wesentlich mehr rosa sehen können. Wir Männer nicht so. Deswegen merken sie auch, die meisten Männer, was ziehen ihnen gerne an? Blaue Anzüge oder nicht, blaue Hosen, blaue Hemden, wir lieben Blau. Ja. Mhm. Ja, und das ist halt der Unterschied, wieso Frauen in einer bunteren Welt leben als wir Männer vielleicht. Ob es jetzt gut ist, weiß ich jetzt nicht. Lass ich jetzt mal dahingestellt.
Ist ja nicht so traurig, ne? So eine dunkle Welt.
Ach. Nein, alles gut, macht auch Spaß.
Was Sie gerade gesagt haben mit dem Melatonin und den Kindern und die im Bett noch lesen, das ist ja wahrscheinlich bei Ihnen in der Praxis auch oft so, wenn Kinder kommen oder Jugendliche, die irgendwie, das hatten Sie ja schon mit dem psychischen Problem gesagt, aber jetzt auch diese Handynutzung und das alles, ne, das ist auch nicht so toll, ne?
Gut, es hat natürlich seine Vorteile, klar, selbstverständlich, aber ob man das wirklich möchte, dass man 24/7, also ständig immer ein Handy da irgendwo dabei haben muss und alles teilen muss und alles zu sehen. Ich sehe das ja schon teilweise hier, wenn die Eltern die Kinder reinkommen. Und das sind kleine Kinder, also wirklich 1-2 Jahre teilweise oder noch kleiner. Und ich muss die Eltern untersuchen, aber das Kind kann da in diesem Kinderstuhl oder was sie da haben, sitzt halt nicht ruhig da, ist ja ein Kind, das ist ja Bewegung. Und dann holen die Eltern das Handy raus, packen in irgendwo ein YouTube-Video da rein und lassen das Kind da drauf gucken, ob das so gut ist. Ja. Früher hatten wir irgendwo ein Spielzeug vielleicht, irgendwo ein Kuscheltierchen oder irgendwas. Aber jetzt haben wir so viele Handys. Ich glaube, dass diese ganzen Eindrücke, was so ein elektronisches Gerät, ein Fernseher, ein Handy wiedergibt für so ein neugeborenes Kind, was in der Lernphase, in der Entwicklungsphase ist, ob das so gut ist, ja, das bezweifle ich.
Ja, das ist schwierig, finde ich auch.
Ja, und man sieht es ja, man hat ja auch gar keine andere. Früher war uns einfach mal langweilig. Kennen wir doch heutzutage gar nicht. Wenn uns langweilig ist, holen wir das Handy raus und entertainen uns, ne? Mit dem, was uns gerade Spaß macht, gucken doch irgendwelche blöden TikTok-Sachen, was andere Menschen auf der Welt machen oder wo interessiert du. Also es ist genau, früher gab es auch den Spruch, was interessiert mich, ob einer in New York den Müll rausbringt. Mir doch egal. Ja? Man muss doch sein Leben hier leben, das jetzt und hier.
Ja? Aber jetzt interessiert das, ne? Dass in New York
jetzt,
einer...
Jetzt auf einmal interessiert es, dass einer in New York, was weiß ich, ja, da irgendwo einen Haufen da macht. Das ist unglaublich. Finde ich auch. Und ich glaube, dass man sich viel mehr mit anderen Leuten beschäftigt als mit sich selber. Und ich sehe auch, was für mich auch unverständlich ist, dieser Schminkwahn. Ganz ehrlich, dieser Schminkwahn, es sind 12-jährige, 13-jährige Mädchen, die voll geschminkt mit Maniküre vom Feinsten herkommen, ja, mit Wimpern, Extension oder wie das Ganze
heißt. Ja, das sind so Riesen. Können die überhaupt noch durch diese Gläser da gucken bei Ihnen mit diesen Riesen?
Nee, ne? Nö, die ziehen ja voll die Streifen mit den Wimpern da durch. Ja, wenn ich denen eine Testbrille aufsetze, muss ich die erstmal putzen danach, ne? Ich meine, übertrieben dargestellt, aber muss das sein? Ich meine, wieso versuchen wir uns immer anders darzustellen, als wir eigentlich sind?
Sind wir jetzt beim Schönheitswahn, ne?
Ja, wahrscheinlich auch.
Sie haben schon so viel Schönes erzählt, aber auf den Punkt gebracht. Ja. Woher kommt Ihre Leidenschaft für Augen?
Wahrscheinlich deswegen, weil ich meistens bei den Frauen immer in die Augen gucke. Erstens. Und ich glaube auch, nein, Scherz, jetzt nicht nur bei Frauen. Egal, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, liegt es daran, dass ich mich als erstes an die Augen orientiere. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, sondern sehr viele Menschen, die Augen spiegeln alles wieder. Ja, und ich glaube, wie Sie schon vorhin gesagt haben, mit der Angst, mit der Wahrheit, mit der Lüge, ja, alles kommt vom Auge. Und das Auge finde ich eins der wichtigsten Organe, die wir Menschen haben. Wir haben ja nur 7 Sinneseindrücke, aber davon könnte ich vielleicht auf ein Tasten, auf ein Riechen eventuell verzichten? Eventuell, würde mir schwerfallen. Aber mit den Gedanken zu leben, nichts mehr sehen zu können, ja, weil das alles, was mir Freude bereitet, Autos, Motorräder, Landschaften, Strand, dass man das nur fühlen, aber nicht mehr sehen kann, das fasziniert mich so am Auge, weil ich finde, das ist eines der wichtigsten Sinnesorgane des Menschen ist. Und das macht so viel Spaß. Es gesund zu erhalten.
Augenarzt Dr. Daniel Neferu. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du gehört hast, und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge von Ärzte aus Leidenschaft wieder dabei bist. Alle Infos auf podcastfabrik.de.